Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch für Autos gilt nun die Zolleinigung zwischen den USA und der EU. Als US-Präsident Trump und Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende Juli grundsätzlich einen Deal schlossen, blieben die Einzelheiten noch offen. Jetzt wurden sie schriftlich festgelegt. Beim Import von europäischen und damit auch deutschen Autos werden in den USA 15% Zoll aufgeschlagen und nicht 27,5%, wie zuerst angedroht.
Europäische Autos für die USA. Wochenlang konnte die Industrie nur rätseln, ab wann welche Zölle gelten und wie teuer ihre Autos werden. Seit heute ist klar, die Zölle, die Präsident Trump massiv erhöht hatte, werden rückwirkend gesenkt von 27,5 auf 15%.
Planungssicherheit ist das eine. Viel wichtiger ist, dass die Belastungen sinken, weil wir natürlich Milliardenbeträge gezahlt haben, seitdem die hohen Zölle in Kraft sind. Und deshalb ist es wichtig, dass die 15%-Reduktion schnellstmöglich auch jetzt in Kraft treten kann.
Heute Mittag stellt der EU-Handelskommissar die Zolleinigung mit den USA vor. Ein besserer Deal sei nicht drin gewesen. Die Alternative, ein Handelskrieg mit haushohen Zöllen und politischer Eskalation, würde niemandem helfen. Das kostet Jobs, schadet dem Wachstum und den Unternehmen. Für die meisten Waren, die aus der EU in die USA verkauft werden, wie Maschinen oder Elektronik, werden die Zölle auf 15% erhöht. Zudem muss Europa in den USA Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar einkaufen. Zusätzlich sollen europäische Firmen dort 600 Milliarden Dollar investieren. Für die USA hingegen werden sehr viele Zölle gesenkt. Beispielsweise fallen auf sämtliche Industrieprodukte künftig 0% an. Im Juli hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Trump verhandelt, um das Schlimmste zu verhindern. Ohne Erfolg, sagen Kritiker.
Auch wir als größter Binnenmarkt der Welt, wir haben ein Riesengewicht, was wir hätten in die Waagschale werfen können. Aber es wurde sich entschieden, vor Trump zu kuschen. Und ich finde es auch deshalb schade, weil es natürlich ein Stück weit die internationale Ordnung kaputt macht. Denn jetzt ist klar, Erpresser, die gewinnen am Ende.
Auch für Medizinprodukte werden die Zölle auf 15% gesenkt. Damit sind sie zwar niedriger als angedroht, fürs Geschäft vieler Firmen bleiben sie trotzdem eine Belastung.
Nach dem grundsätzlichen Deal nun also eine Einigung im Detail. Anja Kohl an der Frankfurter Börse, wie wird das in der deutschen Wirtschaft aufgenommen?
Die Einigung ist in trockenen Tüchern. Damit haben deutsche Firmen mehr Planungssicherheit. Das ist gut, doch es sind gemischte Gefühle. Denn 15% Zoll auf EU-Autos sind besser als der Worst Case, der zuvor galt. Doch es ist 6-mal so hoch wie der Zoll, bevor Trump im Amt war, der bei 2,5% lag. Überhaupt werden ja 15% auf nahezu alle Waren aus der EU erhoben und sogar 50% Zoll auf Stahl und Aluminium. Das ist ein hohes Zollniveau. Es wird den deutschen Export belasten und zu Umsatz- und Gewinneinbußen führen. Die Hoffnung ruht nun auf den Nachverhandlungen, um die Zölle doch noch mal abzusenken, was explizit in der Einigung steht. Doch Trump kann umgekehrt ja Zollfreiheit auf alle US-Industriegüter als Erfolg für sich verbuchen. Das noch mal aufzurollen, Zugeständnisse von ihm zu kriegen, das wird schwer. Es gibt vielleicht einen Trost. Andere Länder, Schweiz und Indien zum Beispiel, sind mit noch härteren US-Zöllen abgestraft. Und das kann für die EU sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Damit zurück nach Hamburg.
Vielen Dank, Anja Kohl in Frankfurt. Fast 3 Jahre nach dem Anschlag auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream gibt es einen Ermittlungserfolg. In Italien wurde ein Ukrainer festgenommen. Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, an der Sprengung von einer Segeljacht aus beteiligt gewesen zu sein. Zum Zeitpunkt des Anschlags hatte Russland die Gaslieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 bereits eingestellt. Die zweite Pipeline ging nie in Betrieb.
September 2022. Mehrere Sprengungen reißen Lecks in die Pipelines Nord Stream 1 und 2, Gasleitungen zwischen Russland und Deutschland. Schnell wird klar, es handelt sich um Sabotage. Die Ermittler verdächtigen bislang mehrere Ukrainer der Tat. In der vergangenen Nacht hat die Bundesanwaltschaft nun einen Verdächtigen in Italien aufgreifen lassen. Polizisten haben bei Rimini den ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K. festgenommen. Er soll den Anschlag mitkoordiniert haben.
Wir gehen davon aus, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dass der Beschuldigte zusammen mit anderen Mittätern eine Segeljacht von Rostock aus benutzt hat, um Sprengstoff zu den Pipelines zu transportieren und diese dann eben zur Explosion zu bringen.
Konkret soll es sich um dieses Boot handeln, die Andromeda. Mit ihr soll die Gruppe ab Rostock durch die Ostsee gefahren sein. Taucher sollen dann die Sprengsätze an den Rohren installiert haben, in 80 Metern Tiefe. Das Ganze unweit der dänischen Insel Bornholm. Nun also die erste Festnahme in diesem Komplex.
Man muss jetzt abwarten, ob der Mann kooperativ ist, sobald er nach Deutschland überstellt ist. Aber es gäbe jetzt eben die Möglichkeit, Details in Erfahrung zu bringen. Möglicherweise auch zur Identität weiterer Crewmitglieder und natürlich vielleicht auch zu der Frage, wer politisch verantwortlich ist für die Sabotageoperation.
Dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof wird der Mann vorgeführt, sobald er nach Deutschland überstellt ist. Noch befindet sich der Tatverdächtige aber in italienischer Auslieferungshaft.
Wie die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur gekommen sind und was über die Hintergründe des Anschlags bekannt ist, das beleuchten wir gleich nach dieser Tagesschau ausführlich bei Tagesschau 24, dem Nachrichtensender der ARD. Die AfD legte in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde ein gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Die juristische Auseinandersetzung darum läuft bereits seit 3 Jahren. Sowohl das Oberverwaltungsgericht in Münster als auch das Bundesverwaltungsgericht hatten gegen die AfD entschieden. Bei der nun eingereichten Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht geht es nicht um die Anfang Mai erfolgte Einstufung als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz. Auch dagegen setzt sich die AfD in einem anderen Verfahren juristisch zur Wehr. Mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Die Zahl sei erschütternd hoch, sagte Bundesinnenminister Dobrindt bei der Vorstellung eines Lageberichts des Bundeskriminalamts. Das BKA geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Jeder einzelne Fall bedeute schweres Leid für die Betroffenen, oft ein Leben lang.
Katha Rosa ist Musikerin. Als sie 9 Jahre alt war, begann ihr Stiefvater, ihr sexuell Gewalt anzutun, fast täglich, über Jahre. Heute verarbeitet sie dies in ihrer Musik und fordert weniger Täterschutz, mehr Wachsamkeit in der Gesellschaft für die Opfer.
Das hätte ich mir gewünscht als Kind, dass das irgendjemand merkt, weil ich selber habe mich halt nicht getraut, das auszusprechen, weil ich dachte, ich mache was Schlimmes, ich bin die Böse, weil mir wurde das halt so eingeredet.
Die Zahlen zur sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen sind nach einem jahrelangen Anstieg 2024 nahezu konstant geblieben, allerdings auf einem sehr hohen Niveau. Massiv zugenommen haben die sexuellen Übergriffe im Internet. In Chatforen von eigentlich harmlosen Online-Spielen können Kinder und Jugendliche Opfer von Sexualstraftätern werden, die sie emotional abhängig machen, Nacktbilder fordern oder sie erpressen.
Im Netz explodiert das Risiko sexualisierter Gewalt. Noch nie war es für Täter so leicht, Kinder zu erreichen. Noch nie war das Risiko für Kinder und Jugendliche so hoch, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden.
Auch deshalb kündigt Innenminister Dobrindt an, dass die umstrittene Speicherung von IP-Adressen, mit denen sich ein Computer identifizieren lässt, in den nächsten Wochen kommen soll. 3 Monate sollen diese Daten dann gespeichert werden können.
Wir können keine Aufdeckung erreichen, wenn uns die technischen Möglichkeiten dazu fehlen, in dem Fall die rechtlichen Möglichkeiten dazu fehlen, um technische Anwendungen zu nutzen. Die IP-Adressenspeicherung soll dafür sorgen, dass unsere Dienste, BKA, Polizeibehörden, noch mehr leisten können.
Katha Rosa hätte sich gewünscht, dass auch ihre Lehrerinnen und Lehrer wachsamer gewesen wären. Laut einer Studie des Kinderschutzbundes gibt es in jeder Schulklasse durchschnittlich 2 bis 3 Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Der Sender hatte gegen den neuen Staatsvertrag geklagt. Mit dem hatten die Länder Berlin und Brandenburg strengere Vorschriften gemacht, als Konsequenz aus dem Skandal um die entlassene Intendantin Schlesinger. Der RBB sah dadurch die Rundfunkfreiheit eingeschränkt, was das Karlsruher Gericht aber verneinte. Unter anderem schreibt der Vertrag vor, dass der Rundfunkrat 2 Leitungspositionen für die Landesberichterstattung besetzt. 60 Minuten pro Tag müssen die Fernsehprogramme in Berlin und Brandenburg getrennte Regionalberichte bringen. Außerdem muss ein Regionalbüro in Brandenburg an der Havel eingerichtet werden. Israel will Gazastadt vollständig einnehmen als Teil des Kampfes gegen die Hamas-Terrormiliz. Das hat Premierminister Netanyahu am Abend noch einmal bekräftigt. Gleichzeitig kündigte er neue Verhandlungen an. Dabei soll es um die Freilassung aller entführten Geiseln und eine Waffenruhe zu Israels Bedingungen gehen. In den Vororten Gazas rückt die Armee weiter vor.
Vereinzelte Explosionen in Gazastadt, aber noch ist es relativ ruhig. Eine angespannte Ruhe, denn in der Nähe wird gekämpft. Die Bewohner versuchen weiterzumachen, sorgen sich aber, wohin sie fliehen sollen, wenn die israelischen Soldaten kommen. Die Unsicherheit ist groß. Die israelische Armee bombardiert jeden Ort. Es kann eine Rakete uns hier treffen, während wir hier stehen, oder sie kann dort runterkommen. Das ist normal für sie. Wer ist das Ziel? Niemand weiß, wo die Raketen landen. Die israelische Armee ist in Gazastadt selbst noch nicht zu sehen, hält aber offenbar die Vororte der Stadt besetzt. Wir verstärken die Angriffe auf die Hamas in Gazastadt. Dort ist das Zentrum der Verwaltung und der Kämpfer der Terrororganisation. Wir werden die Angriffe auf die Terrorinfrastruktur intensivieren, unter und über der Erde. In Gazastadt demonstrieren heute viele Bewohner. Ihre Forderung, den Krieg endlich zu beenden, derzeit vergeblich. Die Hamas komplett zu zerstören, das ist das große Ziel vom Premier Netanyahu. Wenn er dieses nicht erreicht, denkt er, dass er politisch und historisch als ein Politiker wahrgenommen wird, der seine Ziele nicht erreicht. Einige fliehen jetzt schon aus der Stadt, nur weg von Hunger, Belagerung und Gewalt, sagen sie, wohin auch immer.
Wie könnte ein möglicher Frieden in der Ukraine gesichert werden? Während die EU und die USA Lösungen hierfür suchen, gehen die russischen Angriffe unvermindert weiter. Die ukrainische Luftwaffe spricht von mehr als 570 Drohnen und 40 Raketen, die Moskau in der Nacht eingesetzt habe. In Kiew war erneut die Flugabwehr im Einsatz. In der westukrainischen Stadt Lviv kamen bei den Angriffen ein Mensch ums Leben, mehrere Häuser wurden zerstört. Auch vom Schwarzen Meer aus greift Russland immer wieder an. Dort hat unser Kiew-Korrespondent die ukrainischen Seestreitkräfte begleitet.
Das Schwarze Meer. Eine von vielen Fronten im russischen Angriffskrieg und damit auch ein lebensgefährliches Minenfeld. Wir sind unterwegs mit einer Einheit der ukrainischen Seestreitkräfte. Ihre Aufgabe, bedrohliche Gegenstände suchen. Minen, abgeschossene Raketen, Drohnen oder andere explosive Objekte. Alles, was ins Meer gefallen ist und dort nicht hingehört. Der Fisch hilft ihnen dabei. So nennen die Soldaten diese Unterwasserdrohne aus Deutschland. Die Männer füttern ihren Fisch mit Koordinaten, der sucht die vorgegebene Route ab. Auf Grundlage seiner Daten können später zum Beispiel Minen entschärft werden.
Während ukrainische Soldaten versuchen, das Schwarze Meer vor Minen zu befreien, dauern die russischen Angriffe auf Hafenstädte wie Odessa an. Für die Ukraine ist das Schwarze Meer ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor und Russland versucht, diesen Wirtschaftsfaktor zu bekämpfen.
Diese Männer, die hier das Schwarze Meer verteidigen, sind freiwillig in die Armee gegangen. Haben Sie Hoffnung, dass die aktuellen diplomatischen Bemühungen Erfolg haben? Es gibt Hoffnung, aber sie hängt von uns ab, von unserer Ausdauer, unserer Stärke und der Unterstützung unserer Partner. Ohne sie könnten wir in diesem Krieg gerade leider nicht standhalten. Der Fisch hat angebissen. Schon bald könnten sie hier eine Mine entschärfen und damit Leben retten. Doch auch nach einem Ende des Krieges dürfte es Jahrzehnte dauern, das Schwarze Meer von der lauernden Gefahr zu befreien.
Im Norden und Westen Spaniens kämpfen Feuerwehr und Anwohner weiter gegen die verheerenden Wald- und Buschbrände. Immer noch gibt es 21 größere Feuer, doch die Situation scheint sich langsam zu entspannen. Die lange Hitzewelle ist vorbei und der Zivilschutz erwartet günstigeres Wetter. Seit Dienstag helfen auch deutsche Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung. Die Flammen haben in den vergangenen 2 Wochen rund 3.500 Quadratkilometer Fläche zerstört. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 22. August.
Von Nordwesten her sorgt kühlere Luft für frische Nächte und nur mäßig warme Tage. In der Nacht zieht sich der Regen im Süden nach Oberbayern zurück. Es kann auch kräftig schütten. Von Norden her lockern die Wolken teilweise auf. Morgen gibt es mal Sonne, mal dichte Wolken und vom Norden bis in die Mitte einzelne Schauer, am Nachmittag auch an den Alpen. Am meisten Sonnenschein von der Pfalz bis nach Franken. Heute Nacht Tiefstwerte von 15 bis 4 Grad. Am kühlsten wird es im Sauerland. Morgen maximal 16 Grad im Erzgebirge bis 24 Grad am Oberrhein. Am Samstag neben Sonnenschein dichte Wolken und gelegentlich Schauer, im Nordosten auch einzelne Gewitter. Sonntag und Montag im Norden etwas Regen, sonst trocken und wieder wärmer.
In den Tagesthemen mit Jesse Wellmer um 22.15 Uhr geht es um die Frage, wer die Auftraggeber der Sabotage an der Nord Stream Pipeline sein könnten und mit einem Schlag zum Titel. Die Minigolf-WM in Arzberg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.